Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Kepler-Salon. Diejenigen, die oft hier sind, wissen, dass wir beide hier als Gastgeberinnen, als Gastgeber fungieren. Und ich freue mich sehr, heute als Gastgeberin den Intendanten des Salons hier bei mir zu haben. Und bevor ich mich ihm aber ganz widme, wie üblich die einleitenden Worte zum Salon. Wie Sie wissen, der Salon ist getragen von Subventionsgebern durch Stadt und Land. Und wir freuen uns auch, wenn Sie Mitglied des Kepler-Salons werden, indem Sie die Beitrittserklärungen immer zu Ende des Quartalsprogramms nützen. Wir leben sozusagen auch von den Geldspenden. Und von der Geldspende zur Wortspende, wenn Sie in der anschließenden Publikumsdiskussion uns mit Ihrer Wortspende bereichern, so bitte ich Sie, diese Wortspende ins Mikrofon zu geben, da der Kepler-Salon immer aufgezeichnet wird und heute nicht nur der Ton aufgezeichnet wird, sondern auch man über Video bei DorfTV nachsehen kann. Die Bewirtung übernimmt wie üblich der Wirt am Graben. Mein Name ist Karin Wagner und unser Gast heute, und jetzt kann ich mich endlich ihm zuwenden, ist Salonintendant Norbert Zerwöger, den wir einmal sehr kräftig begrüßen. Sie alle kennen natürlich Norbert Zerwöger, nichtsdestoweniger ist es mir eine große Freude, ihn auch detailliert vorzustellen. Wie er sich selbst beschreibt, als spielenden, lehrenden, schreibenden und gestaltenden Musiker. Er studierte Flöte in Wien, Graz, Göteborg und Amsterdam, aber auch in Linz, denn in Linz haben wir beide einander vor vielleicht etwa 30 Jahren kennengelernt. An der
ist das schon so lange aus?
Bruckner Universität, fast 30. Norbert Zerwöger ist Autor von unzähligen Rezensionen, schreibt sehr gerne und sehr, sehr gute Kolumnen, verfasste Libretti und eine große Anzahl von Essays. Er hat auch das Buch über Balduin Sulzer geschrieben, vor einigen Jahren, das mit dem Pasticcio-Preis ausgezeichnet wurde. Und seine Unterrichtstätigkeit reicht von der Musikschule Wels über eine Gastdozentur an der Anton Bruckner Privatuniversität bis hin zu Aktivitäten an den Kinderuniversitäten. Man kennt Norbert Zerwöger auch über die sehr, sehr gute und nun schon sehr lang laufende Reihe Hörensagen bei DorfTV. Und eine jüngste, sage ich jetzt einmal, Aktivität von ihm ist, dass er sich auch ins Ausstellungsmetier gewagt hat. Über die Ausstellung Keine Kunst in der Welser Galerie hat er auch hier beachtliche Resonanz gefunden. Ein Buch möchte ich auch noch erwähnen. 2014 erschien das Buch Luftikusse. Improvisationen auf verschiedenen Flöteninstrumenten mit Gedichten von Christian Steinbacher und mit Grafiken von Brigitte Mahlknecht in der Wiener Edition Grill erschienen. Sehr bedeutend jetzt auch für die Vita von Norbert Zerwöger. Er absolvierte jetzt im Zeitraum 2014 bis 2016 das renommierte Masterstudium Executive Master in Arts Administration an der Universität Zürich und er hat dies auch mit den höchsten und besten Noten abgeschlossen. Und seine Masterarbeit hat zum Thema Konzertformen der Gegenwart. Seit 2013 ist Norbert Zerwöger hier Intendant im Salon und seit 2017 kann er auch eine ganz fantastische Tätigkeit begleiten. Und zwar ist er Leiter der Kommunikation und Entwicklung des Bruckner Orchesters Linz. Und er ist Sprecher des designierten Chefdirigenten Markus Boschner. Herzlich willkommen noch einmal, Norbert, dass du mein Gast heute sein darfst. Und beziehungsweise, dass ich deine Gastgeberin sein darf, so muss ich es besser formulieren. Und ich übergebe jetzt gleich das Wort an dich.
Perspektivenwechsel sind ja immer ganz gut. Das ist auch gelegentlich ganz gut hier zu sitzen, weil meist sitze ich das Mikrofon. Springt, okay. sitze ich eben nicht hier und es ist immer wieder gut, sozusagen auch andere Perspektiven einzunehmen. Du hast erwähnt, mein Masterstudium, das ich in den letzten 2 Jahren berufsbegleitend gemacht habe, das eben sozusagen auch in einer wissenschaftlichen Arbeit über die Konzerträume der Gegenwart, der Vergangenheit, der Geschichte gemündet hat. Und erst im letzten Sommer ist mir bewusst geworden, ich bin ja Musikerkind. Mein Vater ist auch Flötenspieler wie ich. Und der ist damals Kurmusiker in Bad Schallerbach, in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, gewesen. So haben sich auch meine Eltern, das ist ein bisschen Biografie, kennengelernt. War dann auch später Kurkapellmeister und ich bin also von Kindheitsbeinen mit einer sehr speziellen Form des Konzerts groß geworden. Also als 2-3-Jähriger kann ich mich erinnern, dass ich eben den Kurkonzerten beigewohnt bin. Und es ist mir sozusagen im Zuge auch der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, es ist sowieso überhaupt ein Lebensthema als Spielender und auch Beobachtender, die Konzerträume, die Form des Konzerts, dass ich da sozusagen zu Beginn eigentlich mit einer Sonderform konfrontiert war, in zweifacher Hinsicht. Zum einen gab es damals noch diesen Pavillon im Kurpark von Bad Schallerbach, ein wunderschönes Ensemble vom Otto Wagner Schüler Mauritz Balzarek errichtet, der auch in Linz und in Oberösterreich überhaupt viele Bauten hat. Der Pavillon ist mittlerweile geschleift, man sagt ja geschleift, ich habe nicht geschliffen, man neigt ja immer zum Geschliffen. Ich habe die Erinnerung, dass trotzdem dieser offenen, dieses offenen Konzertsettings sozusagen eine kindliche Erinnerung, eine Konzentration auf das Hören war. Das zum einen mit der Architektur dort zu tun hatte, also dieser Pavillon, der einfach auch die Klänge gebündelt hat. Zum anderen natürlich sicher auch mit der Bespielung, Kurhester spielen bestimmtes Repertoire. Aber die hatten ja damals immerhin 18 Konzerte wöchentlich, was ja erstaunlich ist, ist ja heute gar nicht mehr denkbar. Das war die eine Konzertsituation und wenn es geregnet hat, war das natürlich nicht im Freien, sondern in der Wandelhalle. Ein langgezogener Raum, rechteckig, wie der Name sagt, zum Wandeln geeignet. An der Stirnseite das Podium für das Kurorchester, auf der anderen Seite ein Brunnen, wo die Kurgäste sich das Heilwasser holen konnten. Dieses stinkende, schwefelhaltige Wasser, wie sie vielleicht aber heilbringende Wasser, wie sie vielleicht die Schallerbach-Kundige vielleicht kennen. Also das ist mir bewusst worden, biografisch, dass sehr früh eine irgendwie andere Prägung dieses Formats, diese Situation, dieses Konzert bei mir stattgefunden hat. Und eins möchte ich auch noch sozusagen als Präludium voranstellen. Bei aller Diskussion um Form und Räume geht nichts über die Dringlichkeit und Intensität der Spielenden. Auch eine Erfahrung, die ich sehr früh im Musikstudium, habe im 9. Bezirk in Wien gewohnt, bin dann meistens über den Graben hereingegangen zur Musikhochschule, die am Ende der Kärntnerstraße in der Johannesgasse war. Und da hat damals sehr oft eine sicher 80-jährige Saxophonistin gespielt, auch Winter, wenn es eiskalt war. Und die hat so eine Intensität in ihrem Klang und ihrem Spiel gehabt, dass das für mich auch so ein Moment, einen dringlichen Moment zum Stillehalten generiert hat sozusagen und ich auch still geblieben bin, sozusagen auch 4 Minuten ein Konzert hatte in diesem offenen Platz des Grabens. Und darum will ich das sozusagen voranstellen. Die Spielenden, nichts geht über die Dringlichkeit, über die Intensität der Spielenden, ganz egal wo das stattfindet. Mir ist auch in den Sinn gekommen, dass John Hattie, dieser kanadische Erziehungswissenschaftler, über Jahrzehnte eine Studie gemacht hat, welche Unterrichtsform denn die beste ist, ob jetzt Frontalunterricht oder andere Unterrichtsformen. Er hat das, glaube ich, 30, 40 Jahre, die Studie läuft immer noch. Und ich finde das sozusagen, um da eine Parallele zu sehen, ganz interessant. Er hat das auch in verschiedensten Ländern gemacht. Und was ist rausgekommen, ob jetzt Frontalunterricht oder andere Formen des Unterrichts, es hängt immer von der Persönlichkeit des Lehrenden ab. Ganz einfach. das sozusagen nur vorangestellt bei aller Diskussion über Räume und Settings und auch diesen Blick, den ich von der Geschichte her wagen möchte und sozusagen heraufkommen möchte zu Konzertformen, möglichen Konzertformen, die wir dann auch diskutieren können, was die Bedürfnisse auch überhaupt sind. Ich habe da ja keine eindeutigen Lösungen. Also kurz zum Konzert. Das Konzert hat ja einen sehr trivialen Ursprung im 17. Jahrhundert, nämlich in den Wirts- und Kaffeehäusern, das sozusagen die Brutstätten der heutigen Konzerthäuser waren. Im späten 17. Jahrhundert gab es in Amsterdam Gasthäuser, in denen Gäste angehalten waren, Musikstücke darzubieten. Dann kennen wir alle das Zimmermannsche Kaffeehaus später, in dem Bach mit seinem Kollegium aufspielte. Georg Philipp Telemann hat das im Übrigen 1702 gegründet. Ein Trend, der sozusagen dann in die europäischen Städte weitergegangen ist später. In London, dort entstanden sogenannte Musikrooms, wo ein Musiziertisch in der Mitte stand, wo man musiziert hat im Wirtshaus. Schulze schreibt, der Wissenschaftler Schulze schreibt, profaner hätte der Platz also nicht sein können, von dem eine neue Form des Musikhörens in Europa ihren Ausgang nahm. Es war die Kneipe. Kein Wunder freilich, die Kneipe war der Bezirk von jedermann. Sie war der Platz des erwachenden bürgerlichen Selbstbewusstseins. Zitat Ende, um nur einen Blick sozusagen ein bisschen weiter schweifen zu lassen. Wir kennen sozusagen die öffentlichen Aufführungen in öffentlichen Häusern wie der Ospedale della Pietà von Antonio Vivaldi in Venedig. Schulze beschreibt das recht schön, das gefällt mir auch. Er spricht von einem Phänomen der Massenvergeistigung, das sozusagen der Massenverblödung entgegensteht. Das aufmerksame Zuhören ist eine Kulturleistung des damaligen Publikums. Zitat, die Menschen lernten stillsitzen, statt stampfen, schweigen, statt schwatzen, Konzentration statt Zerstreuung. Das sozusagen zum Ausgangspunkt ein wenig, das hat sich dann mit der Zeit institutionalisiert, stabilisiert, regelmäßige Formen angenommen, 1739 dann das große Konzert in Frankfurt, wo dann schon sozusagen eigene Gehäuse errichtet wurden. Es kam auch das Eintrittnehmen, dass man Eintritt verlangt hat, dass es ein Programmheft gab. Das liegt sozusagen gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde das. Also, hat sich das herausgebildet. Auch also einfach um auch das loszulösen von Kirche und von den Fürstenhäusern, es ist sozusagen das, wie ich schon gesagt habe, das Erwachen des bürgerlichen Selbstbewusstseins und überhaupt des Publikums an sich. Sozusagen muss ich mal ein bisschen aufpassen, wir sind ja ganz streng, sozusagen eine halbe Stunde mit Impulsreferat. Und da muss ich jetzt sozusagen, es kommt darauf an, wie du streng bist, aber ja. 1761 wurde dann in Deutschland, nämlich genauer gesagt lustigerweise in Hamburg, das erste Konzerthaus errichtet. Hamburg, sozusagen gleich ein Exkurs, jetzt in aller Munde, warum? Wegen einem Konzerthaus. Die Elbphilharmonie wurde in Wels auf der Straße von wenig musikaffinen Menschen angesprochen, wie toll das nicht ist. Und wenn man heute an die Hansestadt denkt, ich fliege morgen früh hin, dann hat man diese Silhouette sofort im Kopf. Also eigentlich genial. Aber dieser, was ich damit sagen will, dieser erste Konzerthausbau hat eigentlich einen Boom ausgelöst, wenn man das so mehr oder weniger sagen will und betrachten will, der bis heute eben anhält. Es ist ja nicht nur jetzt Hamburg, es ist nicht nur Luzern, dass er neu errichtet worden ist, oder jetzt, glaube ich, vor einigen Monaten ist Bochum eröffnet worden, oder ich denke an Lugano, wo auch ein neues Konzerthaus, und da sprechen wir sozusagen von Europa, die Dunkelziffer, was in China an Konzert- und Opernhäusern gebaut wird, in den letzten Jahrzehnten sind sozusagen Hunderte. Man weiß das gar nicht genau. In Japan, glaube ich, sind seit den 70er Jahren mindestens 20 Konzerthäuser entstanden. Und interessant wäre auch zu beleuchten, warum dieser Trend, sozusagen diesen bürgerlichen Tempel nach wie vor zu bauen, anhält. Was das auch heißt, das wäre ein eigener Diskussionspunkt. Überhaupt in den letzten 30, 40 Jahren, wenn man in Deutschland schaut, 56 Liederhalle, Stuttgart, Berliner Philharmonie, Düsseldorf, Alte Oper, Frankfurt 81, auch im selben Haus das neue Gewandhaus in Leipzig und so fort und so weiter. Auch die Konzerthausbautätigkeit, zwar nicht von regelmäßig bespielten Konzerthäusern bei uns in Österreich, wenn man steht sozusagen nach Grafenegg oder nach Reiding, das sind Häuser, die erst in den letzten Jahren etabliert wurden und sehr erfolgreich etabliert, wenn sie auch nicht sozusagen ganzjährig bespielte Konzerthäuser sind, aber nur um das auch im Blick zu haben. Wenn man über das Konzert spricht, dann muss man sozusagen auch, ich habe es schon angesprochen, über die Urmutter des modernen Konzertshaus sprechen. Und wo sonst oder was sonst ist das als der Wiener Musikverein? 1870 eröffnet. Den Musikverein in kleinerer Art und Weise gab es schon viel früher im Tuchlauben. Das wurde aber zu klein, das war nur für 700 Leute gedacht. Und der Kaiser hat dann gesagt, ich gebe euch da einen Platz nahe der Karlskirche, da errichten wir ein Opernhaus und da kriegt ihr sozusagen auch Grund und Boden, um ein Haus zu errichten. Wem hat er das gesagt? Das war natürlich eine bürgerliche Kommunität, die Träger des Konzerthauses waren. Das hat längere Zeit gedauert. Manchmal denke ich immer sozusagen weil das so propagiert wird, dass in Hamburg das so lange gedauert hat, das war im Endeffekt gar nicht so lang, wie man in Wien diskutiert hat, bis der Musikverein errichtet wurde. Geschweige denn, wenn man die Linzer Diskussion ein bisschen nachverfolgt und nachliest, wie das sozusagen nach den 50er Jahren bis 1974 gedauert hat, bis das Brucknerhaus errichtet wurde, ist sozusagen über die Dauer der Diskussion, von solchen Diskussionsprozessen, da kann man sozusagen streiten, ob das so lang war jetzt mit der Elbphilharmonie. Hinter dem Musikverein, abgesehen von dieser klassizistischen Architektur, die vom dänischen Architekten Theophil Hansen geschaffen wird, steckt ein Gründungsmythos, sozusagen eine Gründungsansage, die auch grundgelegt ist im Grundstein. Und da heißt es, der Tonkunst in Schule und Meisterschaft geweiht, soll dies Haus sein und bleiben ein Kunstwerk an sich, eine Heimat der Musik, eine Zierde der Stadt und des Reiches, natürlich des österreich-ungarischen Kaiserreiches. Das war die Urmutter der Konzerthausbauten, der folgten dann im 19. Jahrhundert eine Menge. Und da haben wir sozusagen schon das Grundsetting einer Schuhschachtel. Man spricht von einem Schuhschachtelbau, weil es sozusagen die Form einer Schuhschachtel hat, im Gegensatz zur Berliner Philharmonie zum Beispiel, die wie ein Weinberg angelegt ist. Man sagt auch wie die neue Elbphilharmonie, das ist ein Weinbergbau. Nur sozusagen zu diesen zwei Arten von Konzerthaus gebilden. Bemerkenswert daran ist hier, dass die Akustik werde ich ja auch noch kurz streifen. Der Musikverein war ursächlich nicht nur für Konzertveranstaltungen gegründet, sondern ganz dezidiert und von Anfang an für Ballveranstaltungen. Darin liegt der Grund, dass man sozusagen portable Stühle hat, die man wegräumen kann, weil sonst kann man naturgemäß nicht tanzen. Und dass es unter dem großen Saal des Musikvereins Riesendepots gibt, wo diese Stühle verschwinden. Über Akustik kann man sowieso streiten, aber manche sagen, das ist vielleicht das Geheimnis der Akustik des Wiener Musikvereins. Dieses Depot, dieser Resonanzraum, der für die Sesseln geschaffen wurde. Darunter drum klingt, also man kann sich das vorstellen wie ein Instrument, drum klingt der so besonders. Wobei die Akustiker streiten, ist es klingt er so schön, weil der schön, so wahnsinnig schön golden ist und weil da die tollsten Musiker und Orchester spielen. Das ist sozusagen eine Diskussion. Ein Münchner Akustiker hat sich das auch genauer angeschaut. Akustik ist ja so ein eigentümliches Phänomen, ob dem wirklich wirklich so ist. Also ich habe schon gesagt, im Echo sozusagen von Wiener Konzerthausbau, das ja eine bürgerliche Manifestation ist, sozusagen das Bürgertum errichtet sich diesen Tempel selbst, um sich auch zurückzuziehen für den Musikgenuss, auch natürlich was gewisse quasi liturgische Verhaltensweisen, die nicht immer eindeutig waren und immer nicht immer gleich waren. Was interessant ist im Zusammenhang dessen, ist sozusagen, es waren auch sehr oft eigentlich Orchester an diesen Ort. Man denkt an das Konzertgebäude, das ist wenig später, der Musikverein entstanden ist, auch die Boston oder in Boston die Halle und so weiter, alle diese großen und berühmten Konzerthäuser, da waren immer Orchester daran gebunden und man spricht da sozusagen, dass das in gewisser Weise auch die Seelen der Seele waren. Wie jetzt auch wieder, wenn man wieder einen Blick in die Elbphilharmonie, man hat sogar das Orchester des Norddeutschen Rundfunks sofort umbenannt in NDR Elbphilharmonie. Also die sind jetzt dort Residenzorchester. Das hat auch schon eine lange Tradition. Akustik, ich habe ja angesprochen, sozusagen viele behaupten, dass Schuhschachteln idealer sind zum Hören und Weinberge unter Umständen auch problematisch sind. Es hat in Wien auch den Bösendorfer Saal gegeben, der dann abgerissen wurde. Und das ist nur ein kleiner Exkurs jetzt, weil ich da auch drüber gestolpert bin. Adolf Loos, der große Architekt und auch Schreiber und Nachdenker und oft auch sozusagen polarisierende Nachdenker, hat zum Abriss dieses Bösendorfer Saals einen Exkurs, eine Glosse geschrieben. Das heißt, das Mysterium der Akustik. Der Bösendorfer Saal war deswegen so gut, schreibt das also durchaus polemisch. Um einen Raum akustisch zu machen, muss man also darin Musik machen. Nein, das genügt nicht. Gute Musik muss drinnen gemacht werden, denn die Seelen der Menschen kann man wohl betrügen, aber nicht die Seele des Materials. Seele, in denen man bisher nur Blechmusik gespielt hat, bleiben ewig unakustisch. Aber so fein empfindlich ist die Seele des Materials, man lasse durch 8 Tage eine Militärmusikkapelle im Bösendorfer Saal schmettern und die berühmte Akustik des Raums ist sofort beim Teufel. Wie die Geige eines Paganini durch einen Stümper sofort ruiniert werden würde. Überhaupt wird Blechmusik vom Baumaterial nicht gut ertragen. Daher ist immer die eine Seite des Opernhauses weniger akustisch und so weiter und so fort. Aber eben weil dort ein Herr Liszt und andere Größen dieser Zeit konzertiert haben, jetzt war dieser Saal auch besonders, weil er ganz besonders bespielt wurde, sozusagen, von Großmeistern. Und Loos sagt das sozusagen polemisch, das ist das Mysterium der Akustik, sozusagen. Dahinter versteckt sich eine gute Akustik, nur keine Blechmusik. Es ist ein bisschen schwierig, sozusagen, das in einem Blasmusikland wie Oberösterreich zu sagen, das ist natürlich eine Polemik. Aber was er anspricht damit, ist sozusagen die Kontaminierung und Imprägnierung von Räumen. Was ich auch jetzt wieder interessant finde, in der Elbphilharmonie wurde die Akustik ja sozusagen, ich habe das auch nachgelesen, ich war noch nicht drinnen, habe kein Konzert gehört, sehr unterschiedlich beschrieben ist, weil es natürlich eine sehr persönliche Sache ist. Aber der Raum wird sich sicher sagen auch verändern, so wie sich die Spielenden, die dort gewohnt sind zu spielen, anpassen werden. Das ist sozusagen ein gegenseitiger Effekt sozusagen. Jetzt kommen wir aber schon langsam sozusagen, das nur um das gestrichen zu haben, und ich wollte diesen wunderbaren Lostext, wenn Sie ihn ganz, schauen Sie im Internet nach, lesen Sie das Mysterium des Akustik von Adolf Loos nach, der in vielen Punkten zum Nachdenken anregt, so polemisch er auch ist. Mit den Konzerthäusern hat sich aus einem Ritual etabliert. Ich habe nachgeschlagen, Ritual heißt ein wiederholtes, immer gleichbleibendes, regelmäßiges Vorgehen nach einer festgelegten Ordnung, eine Konvention, eine Regel des Umgangs des sozialen Verhaltens, die für die Gesellschaft als Verhaltensnorm gilt. Wenn wir heute sozusagen ins klassische Konzert schauen zum Ritual, und da ziele ich jetzt mehr oder weniger auch auf diesen Titel Sauerstoff der Stille ab, jetzt gelangen wir sozusagen schon langsam zum Kern. Das könnte ja auch ein Titel einer Meditation sein, sozusagen. Gehen wir in die Stille, darin liegt Sauerstoff. Das bezieht sich aber auf ein Zitat von Eduard Hanslick. Hanslick war der große Kritiker, den wir Linzer sozusagen als, oder die Bruckner-Fans auch im Auge haben, weil er sozusagen über die siebte, glaube ich, geschrieben hat, Musik, die nach Pech und Schwefel stinkt. Also kein Freund Anton Bruckners, zumindest als Komponist, anfangs schon noch ein bisschen, aber das hat sich geändert. Als Organist hat Hanslick Bruckner in den Rang eines Bachs erhoben, was auch interessant ist. Also als Organisten hat er ihn durchaus geschätzt. Dieser Hanslick war in den 1860er Jahren in London und da stoße ich sozusagen mich ein bisschen ab, werfe mir einen Blick auf ein englisches Konzertpublikum, schreibt er. Die Aufmerksamkeit und die Ruhe der Hörer ist musterhaft. Sie wird durch die Lektüre kleiner Broschüren, also das Programmheft ist unterstützt, in welche Herren und Damen emsig nachlesen. Kehren wir zu unserem Publikum zurück. Das Stück ist zu Ende, es wird applaudiert, wenngleich kühler als bei uns, also als bei uns in Wien, meint er. Nicht der laute Beifall, etwas anderes, schwer zu definierendes ist es, was wir vermissen. Der stille, inwendige Applaus der Hörer während des Stückes. Bei einem genialen Übergang einer ergreifenden Melodie, welch bewegtes Murmeln des Verständnisses, welch leises Wetterleuchten der Empfindung in einem deutschen Konzertsaal, also einem Musikverein, in England nichts davon. Wenn mir in den besten englischen Konzerten etwas abging, so erklärte ich es mir damit, dass die Atmosphäre nicht die gewohnte Menge künstlerischen Sauerstoffs enthielt. Also auf was er da abzielt, und das fand ich sozusagen sehr interessant, dass dieses scheinbar heute ausverhandelte Ruhig- und Stillsitzen im klassischen Konzertbetrieb in Wien in den 1860er Jahren durchaus nicht gängig war, sondern wenn eine Phrase gelungen war, hat man mitgemurmelt, hat sozusagen eine Freudenkundgebung von sich gegeben und das war durchaus üblich. Heute applaudieren Sie nur zwischen den Sätzen. Also Sie werden sofort als Nicht-Eingeweihte erkannt, mit verächtlichen Blicken meistens belohnt oder bestraft, wie man das sieht. Das war nicht immer nur üblich. Und da stoße ich mich jetzt ein bisschen ab sozusagen. Es gibt natürlich viele Formen des Konzerts. Wir halten aber sozusagen im klassischen Konzert immer noch an diesen durchaus dann in Wien auch später ausverhandelte Stille, über die man auch diskutieren kann, wir haben auch im Vorfeld gesprochen, dient sie sozusagen einer Konzentrationsmöglichkeit eines Kollektivs, der Hinwendung einer Symphonie von Bruckner, die halt gut und gerne auch einmal 1,5 Stunden dauern kann, wo man auch keine Störung oder vielleicht auch kein Murmeln vertragt. Oder hat sich das sozusagen auch eingeschliffen, sozusagen, dieses Ritual? Es war sozusagen so ein Idealbild des 19. Jahrhunderts, auch in lauschender Versenkung, diese absolute Musik im eigenen Tempel zu genießen. Also man hat sich in diesem schönen Tempel, Musikverein ist ein schöner Tempel, begeben, um dem sozusagen ungestört sich hingeben zu können. Dass das nicht immer auch so war, zeigt nur ein Blick. Ich habe dann in meiner Arbeit auch habe ich mich mit zwei Fallbeispielen beschäftigt. Das eine von 1808, die berühmte überlange Beethoven-Akademie, wo nichts anderes wie die 5. und 6. Symphonie eine Arie, ein Hymne mit lateinischem Text im Kirchenstile, ein Heilig mit lateinischen Texten, eine Fantasie auf dem Klavier allein und zum Schluss und zum Drüberstrahlen noch die Chorfantasie gespielt werden. Also 2 Symphonien, viele kleine Stücke, das hat 4-5 Stunden gedauert. Das war im Theater an der Wien eine ganz andere Form des Konzerts. Die waren nicht immer so lange in Wien zu der Zeit. Und in Wien, in dieser Beethoven-Zeit, gab es sehr unterschiedliche Konzertsettings. Da hat sozusagen eher diese Kurhester-Situation, wie ich am Anfang beschrieben habe, ganz verschiedene, wo auch ganz verschiedene Musik gespielt wurden. Was ich spannend finde, ich habe sozusagen eine Rezension eines Leipziger Rezensenten gelesen. Das ist auch nur was kleiner Exkurs, was ein Kritiker heutzutage, und ich bin oder ich war bald einer, nie tun möchte. Er schreibt nämlich, er vermag nicht, dieses Konzert zu rezensieren und die Musik zu beurteilen, denn er hat das Stück zum ersten Mal gehört, es waren Uraufführungen, und sie sind ja immerhin vom Range eines Beethovens. Also er schreibt da nichts, sondern hat nur dann die Stimmung bei diesem Konzertereignis beschrieben. Auch interessanter Zugang wird man heute nicht lesen. Diese Blöße würde sich auch ein Kritiker heute nicht geben, sozusagen auch bei einer Uraufführung über ein Stück höchst kundig zu schreiben. Ein zweites, und sozusagen da springe ich jetzt in das Feld neuer Konzertformen. Beim Schreiben der Arbeit bin ich in der Süddeutschen Zeitung im letzten Sommer auf ein Konzertereignis namens Unruhe gestoßen im Radialsystem. Das Radialsystem ist ein Konzertort, der sich etabliert hat in Berlin und der sich zur Aufgabe gemacht hat, wenn man das so sagen kann, also vielmehr Volker Dude und Jochen Sandig, die dort sozusagen federführend das Programm machen, immer neue Settings zu generieren, je nachdem, was gespielt wird, neue Dramaturgien und Settings aufzustellen. Das heißt, Licht, Sitzsituationen, Ort, wie man sitzt oder wo man überhaupt sitzt und wie das Konzert anfängt, das steht da zur Diskussion und wird für jedes Projekt neu entwickelt in diesen Räumen. Ich war da selber schon öfter und habe das immer genossen. Und das Stichwort in dieser Rezension vom letzten Sommer ist, dass der Rezensent schreibt, wir waren alle wieder Anfänger. Das heißt, die wurden da sozusagen in den Raum gebracht und dann begann die Musik, dann beschreibt er auch, sie haben untereinander gesagt, spielen wir jetzt schon, pst, leise werden sozusagen, man traf auf das Unerwartete. Und er beschreibt einfach, das ganze Konzert war sozusagen eine Anfängersituation. Es waren diese Rituale, diese Formen, wie man sich im Konzerthaus bewegt, immer noch nicht ausverhandelt. Und das ist der springende Punkt, der mich sehr interessiert auf dieser hinsichtlich des Konzerts. Sind diese Rituale, diese ausverhandelte Stille, wie ich zuerst auch schon erwähnt habe, bicken die mit, manchmal kommt es mir so vor, und es bekommt ja jetzt dort und da schon Sprünge, man will die Systemfrage oder die Formfrage gar nicht stellen. Man sagt, okay, dann muss ich mir halt noch mehr einen Weltstar oder ein anderes Programm. Aber wie schaut es überhaupt aus? Sind die Räume und Formen überhaupt noch die Räume und Formen, ich spreche immer vom klassischen Konzert, was das auch immer heißt, noch jene für Menschen des 21. Jahrhunderts? Wenn man jetzt genauer beobachtet, vor allem in Deutschland oder so, gibt es nicht nur im Radialsystem schon viele Orte, wo das Ganze Sprünge bringt, wo man experimentiert, wo man auf neue Erlebnisräume schafft und neue Settings auch generiert. In meiner Masterarbeit ziele ich sozusagen als großes Fallbeispiel dann noch ein Konzertprojekt der Bühnenbildnerin Anna Fiebrock heran, das Psychic Alteration heißt, also psychische Alteration, das sich auf Gordon Matta Clark, das war ein Künstler in New York in den 70er, 80er Jahren bezieht, der der oft nur Sprünge in Häusern gemacht hat, Schwellen weggerissen hat, etwas verändert hat, dass man sozusagen diese Architektur oder diesen Raum auch wieder anders wahrnimmt. Und das war das Motiv für Anna Fibok, für diese berühmte Bühnenbildnerin, ein Konzertprojekt zu entwickeln. Sie als Bühnenbildnerin hat gesagt, ich baue jetzt für alle möglichen Säle einfach ein Bühnenbild, das transportabel ist und das wir mitnehmen können, ob da jetzt ein Orchestergraben ist oder nicht. Die Musiker können, so war das sozusagen der erste Plan zur Inszenierung, also zur Aufführung ist es ja bis heute nicht gekommen, vielleicht kommt es noch so weit, waren immer nur jene sichtbar, die nicht gespielt haben. Also auch sozusagen dieses Sehen, natürlich war das auch inszeniert, aber sie hat gesagt, ihr ist dieses Ritual, das nicht nur jetzt im klassischen Konzert, auch sozusagen im zeitgenössischen Konzertbetrieb, ist das so auf die Nerven gegangen, da kommt der Zeremonienmeister, sprich Dirigent, jetzt auch immer häufiger, Gott sei Dank, die Dirigentin, es wird applaudiert, dann spielen da wird aufgestanden und so weiter. Das ist ja alles eigentlich oft auch nervtötend und sozusagen am Inhalt vorbei. Jetzt hat sie sozusagen ein Projekt entwickelt mit diesem Bühnenbild, ein Angebot in bestehende Räume, das muss nicht unbedingt ein Konzertsaal sein, das aufzubrechen. Und dieses Aufbrechen, und das ist eigentlich mehr oder weniger auch eine offene Frage, aber ich wollte das einfach auch thematisieren, ob wir nicht, und das betrifft jetzt nicht nur auch den Konzertraum, sondern überhaupt, ob wir Menschen der Gegenwart nicht auch immer wieder andere Räume brauchen und nicht nur über die Befüllung nachdenken, die natürlich sehr wesentlich ist. Ich habe ja auch zu Beginn gesagt, ein dringlich Musizierender wird immer sein Publikum haben, wird auch immer seine Akustik haben. Ich finde es ganz spannend, wenn Sie in Greif, das Stadttheater Greif, kennen Sie wahrscheinlich einige in Wales, eine sehr trockene Akustik, und da gibt es seit 30 Jahren die Roundtable-Konzerte. Und da habe ich in den letzten 15 Jahren oder 20 Jahren allerhand Musikmachende erlebt und habe mir oft gedacht, Mensch, der Saal klingt heute ganz anders. Manche bringen einfach ihre Akustik mit. Sogar, also Clemens, du wirst das bestätigen, so sagen, Klaviere klingen ja auch immer ganz anders. Es ist immer dasselbe Instrument. Ist eigentlich ein Nachdenken darüber, dass ich jetzt auch so in dieser Offenheit vielleicht einmal stehen will, ich überziehe ja schon ein bisschen, stehen lassen kann. Mich hat halt dieses Form des klassischen Konzerts sehr beschäftigt, ob wir da sozusagen nicht auch manchmal Systemfrage stellen müssen. Die Systemfragen werden natürlich gestellt, wenn es Sommerfestivals gibt, an Orten, die nicht dezidiert für das Konzert gedacht sind, Aufführungen, das nehmen wir oder ich auch persönlich immer auch als sehr belebend wahr, ne? In einem alten Stadl oder sonst irgendwo. Aber ob man nicht darüber auch mehr nachdenken sollte oder vielleicht auch fordern sollte, wenn man die Lust dazu hat. Es gäbe noch viel, aber ich lasse das jetzt einfach mal stehen und wir diskutieren darüber.
Ich würde sagen, wir applaudieren einmal. Vielen herzlichen Dank, Norbert. Ich hoffe, mein Mikrofon funktioniert. Und ich werde mich ein bisschen über Fragen jetzt auch einklinken. Was ist in deiner Definition ein klassisches Konzert?
Ja, das ist
eine vielleicht aufs Erste sehr, sehr leichte zu beantwortende Frage, aber wenn man nachdenkt, ist sie sehr schwierig zu beantworten.
Ist sie schwierig zu beantworten, wenn ich jetzt vor einem Orchesterkonzert, wie es lang sozusagen, und das bricht ja auch in den Dramaturgien immer mehr auf, weil es sozusagen Ouvertüre, Solokonzert und Symphonie im Konzerthaus, wenn ich davon. Aber natürlich, das findet nicht immer so statt, aber es scheint auch manchmal unverrückbar, dass das sozusagen so ablaufen muss. Wer sagt überhaupt, dass wir 2 Stunden immer drinnen sitzen wollen? Also mir ist das ja oft auch sehr viel zu lang. Also der Lina Dinkhauser, ein Welser Kulturmotor, der war Arzt und war Konzertveranstalter, hat in diesem wunderbaren Babylon, ich bin jetzt wieder in Wales, weil ich dort wohne, und dann, das ist sehr in einem barocken Türkenzelt, Konzerte veranstaltet mit nur 10 Minuten Länge. Er war zwar kein Homöopath, aber er hat gesagt, die Leute müssen sozusagen so hungrig rausgehen, dass sie sagen, sie kommen das nächste Mal wieder. Und nach den 10 Minuten schaut das schon gar ist quasi. Ne?
Aber definiert sich ein klassisches Konzert übers Programm? Definiert sich ein klassisches Konzert über das Format, in dem es stattfindet?
Sehr oft natürlich in dem Format, in dem es stattfindet, und auch übers Programm. Die Fragen sind, die ich mir auch stelle, sind auf beiderlei Ebenen. Mhm. Übers Programm, über die Dramaturgie, über den Ablauf und natürlich über die Räume. Mhm. Ich sage jetzt auch nicht sozusagen, wir dürfen jetzt nicht mehr ins Bucknerhaus gehen. Ganz egal, mich würde interessieren, wie wir sozusagen gegebene Konzerträume auch wieder bespielen und befüllen, sozusagen in einer Architektur, die wir kennen.
Dieses Projekt Unruhe mit dem Radialsystem und den neuen Settings, das ist bespielt worden mit unter Anführungszeichen traditionell klassischer Musik?
Unter anderem mit, ja, aber mit auch, mit zeitgenössisch war ein Mischprogramm sozusagen. Die haben sich auch sehr genau überlegt, welche Dramaturgie oder was, welches Stück auf was folgt. Es war auch Wagner, es waren Wagner-Stücke. Auch der Rezensent beschreibt wieder, man wusste oft für Momente gar nicht, in welchem Stück man war. Hat jetzt dieser Wagner-Programmzettel gab es natürlich nicht. Oder waren wir nur in diesem Rebecca Sound, das Violinkonzert, das noch gespielt hat. Das war eben Anfänger sein in allerlei Hinsicht. Gar nicht genau wissen, was wir da jetzt hören. Und umso gespitzter zuhören, weil das räumliche Setting anders ist und auch nicht wissen, das ist jetzt sozusagen der erste Satz der Beethoven-Symphonie, der jetzt begonnen hat.
Aber wie weit kann man sich vorstellen, dass da in die Musik eingegriffen wird? Oder in die Musik wird gar nicht
eingegriffen? Wird nicht eingegriffen. Also die haben keine, die haben dann nicht eingegriffen und sagen, wir spielen hier nur den Teil und dann kommt das, sondern sie haben ganze Stücke
und das hat so sehr verändert, dass man die Art des Stückes nicht mehr erkannt hat.
Ja, weil man, Wenn du Wagner kennst, dann weißt du, die haben natürlich gewusst, die kennen, wenn das Schluss ist, sozusagen. Aber das wurde ja auch so gebaut, dass sich sozusagen manches einfach hereinschleicht und gar nicht die Möglichkeit war, drauf sozusagen adäquat zu reagieren. Wobei auch die Frage ist, wer kommt ins Radialsystem? Ich weiß nicht, ob sozusagen ein Berliner philharmonisches Publikum auch dorthin geht. Ich weiß auch nicht, ob ob das sozusagen vor allem meiner Sehnsucht auch entspricht als Zuhörender, was ich da beschreibe. Vielleicht passt das ja alles auch. Umgekehrt reden wir von Klassikkrise. Das ist ja, ich weiß nicht, was das ist, weil ich glaube nicht, dass ein Herr Beethoven oder ein Bach oder wie sonst irgendwie oder ein Ligeti irgendeine Krise hat. Warum sollen die jetzt noch eine Krise haben? Die Krise geht sozusagen ein bisschen, wie ist das verpackt und wo findet das wie und wann statt unter Umständen? Wie können wir neue Zugänge schaffen?
Ja, beziehungsweise schon die Frage, welche Leute gehen in diese Konzerte? Wie ist die Aufnahme der Konzerte? Ist das immer ein gleiches Publikumssegment? Oder wird da die Segmentierung auch aufgeweicht? Und es gehen Leute auch in die Konzerte, die bis dato nicht dort gewesen sind? Das ist ja auch eine ganz spezielle Frage.
Das ist eine spezielle Frage und es wird wahrscheinlich auch so sein. Ne? Wenn ich jetzt im Schlachthof ein Konzert spiele, auch klassischer Natur, wird auch ein anderes Publikum kommen als wie im Konzerthaus. Ja? Mhm.
Mich interessiert jetzt auch so das, was du angesprochen hast, das Aufbrechen. Das Aufbrechen von Strategien, die auf eine lange Zeit sehr gleich gelaufen sind. Da schwingt natürlich auch das mit, dass man Kostbarkeiten wahren möchte, dass man die Tradition wahren möchte. Das ist ja etwas sehr Positives. Aber nichtsdestoweniger ist es auch wichtig, immer nach neuen Wegen zu suchen. Und da ist es auch notwendig, die Tradition ein bisschen anzukratzen, wenn nicht zu zerschlagen. Wie stehst du da zu diesem, zu einer Haltung, die jetzt den alten Dingen gut und gerecht wird, aber auch Möglichkeiten für ganz Neues schafft?
Das ist immer die Frage. Stellen wir die Systemfrage, sozusagen, was vielleicht auch auf eine Zerschlagung hinauslöst, für das bin ich nicht unbedingt. Aber wie lassen wir Veränderungen zu und du da jetzt ein bisschen, es klingt so ein bisschen schwarz-weiß, wie wenn das sozusagen alles immer gleich wäre, so ist ja nicht. Es brechen ja auch im Musikverein, ne? Da gibt es auf einmal hoppala. Gibt es auf einmal im Keller neue Räume, die anders bespielt werden. Also auch an diesen Orten wird ja auch schon reagiert. Ich glaube, überhaupt Fragen zu stellen, aber ich glaube nicht unbedingt, dass es auf ein Zerschlagen, sondern auch das Angebot für ein Labor, für ein Experiment sozusagen auch zu wagen, auch an den Institutionen zu wagen und zu sagen, probieren was Neues aus, brauchen wir neue, was?
Mhm. Wobei, das sagen wir jetzt 2017, ja. Das hat ja ein Zerschlagen, nämlich wirklich im regelrechten Sinne ein Zerschlagen der Tradition, der Musiktradition, in den 1960er Jahren gegeben. Das heißt, es ist immer auch jetzt eine Frage des
Zeitpunktes,
wo man sich gerade befindet und wie man das sieht. Und das war ja durchaus notwendig.
Absolut. Ich habe am Nachmittag auch zufällig Gottfried Hattinger getroffen, der in den 70er oder 80er Jahren im Brucknerhaus schon ganz andere Sachen gemacht hat, sozusagen Xenakis-Tonbandstücke, wo er mir erzählt hat, alle Sesseln raus. Sie haben vom Salzkammergut die ganzen Liegestühle mit einem Lastwagen geholt und die aufgestellt, also ein ganz neues Setting gemacht. Da ist ja viel passiert. Trotzdem scheint mir sozusagen, ich weiß nicht, ob manches regressiv, manchmal ist auch wahrend, man soll ja auch nicht zerschlagen, aber sozusagen einfach nur das Bewusstsein, dass sich diese Formen des Settings und der Rituale, dass die sozusagen nicht ausverhandelt sind, sondern dass die wieder angekratzt werden können, auch vielleicht bewusster angekratzt werden müssen, um es eben zu wahren, sozusagen.
Wobei, wenn ich jetzt so dieses Zerschlagen angesprochen habe, wenn man Stühle hinausträgt, ist das für mich jetzt noch nicht das, was ich gemeint habe, sondern ich denke so an die sogenannte Fluxusbewegung, wo man überhaupt das Kunstwerk an sich oder ein Musikstück an sich ganz anders aufgefasst hat, wo es gar nicht mehr darum ging, jetzt Töne zu produzieren, sondern eine Aktion zu setzen, die in verschiedenster Ausprägung gegeben war und wo auf die Spitze getrieben Instrumente zerstört wurden, um sozusagen jetzt das althergebrachte Traditionsdenken in höchster Ebene zu entmachten. Und ich meine, das war ein Zeichen der Zeit und das war auch durchaus notwendig. Musikverein ist auch sehr, sehr gut, dass der zur Sprache gekommen ist und auch, dass du jetzt das erwähnt hast, dass man da auch versucht, über neue Räume, die sich von der Optik sehr unterscheiden vom berühmten Goldenen Saal, dass man hier auch Alternativprogramme bringt und hinsetzt. Und es ist aber auch in Wien interessant, wenn man jetzt das traditionelle Konzerthaus anschaut und den traditionellen Musikverein. Beide haben doch eine eigene Programmschiene, die da aufgeführt wird, wo man auch irgendwie das Gefühl hat, die kommen einander doch nicht sehr ins Gehege. Ich frage mal, ob es vom Publikum her den Wunsch nach Beteiligung gibt. Bitte. Sie warten noch eine Sekunde oder zwei Sekunden aufs Mikrofon. Bitte hier. Der Herr war zuerst.
In Ergänzung zur Frage, welche Leute gehen in welche Konzerte, möchte ich erwähnen, in erster Linie kommt es auf die Interpreten an, also die schaffenden Künstler. Da gibt es also Spitzenreiter, die können singen oder spielen, wo sie wollen und die Seele werden gestürmt. Und wenn einmal eine deutsche Liedsängerin, ich nehme an Mezzosopranistin wie Christiane Oelze, eine Woche vor Weihnachten im Brucknerhaus gastiert, kann es vorkommen, dass im mittleren Saal nicht mehr als 8 bis 10 Zuhörer sich einfinden. Der damalige Intendant Wolfgang Winkler hat sich dafür entschuldigt. Und ich kann mir vorstellen, er konnte versprechen, es wird nicht wieder vorkommen. Wenn nämlich die Elina Garancia im mittleren Saal gastiert und sei es an einem lauen Sommerabend, nein, im großen Saal gastiert und sei es an einem lauen Sommerabend, dann kann es zu Spätkommenden passieren, dass sie bis zur großen Pause nicht mehr eingelassen werden. Das hat sich Elina Garancia verbeten, obwohl zwischen den Liedern, die sie gesungen hat, durchaus Gelegenheit gewesen wäre. Das Bruckner Haus hat doppelte Türen. Also sie hat an diesem Abend, an dem ich zu spät gekommen bin, ihre Star-Allüren ausgespielt. Und ich möchte noch...
Kommen Sie eine Frage dazu?
Ja, ich möchte fragen, können Sie sich noch erinnern, was anlässlich der Eröffnung der Elbphilharmonie dort gespielt worden ist?
Ich meine, das, ich war ja nicht zugegen, aber ich habe...
Aber es wurde im Fernsehen übertragen.
Naja, ein sehr durchtriebenes, sozusagen durchtrieben erdachtes Programm, das zwischen Zeiten und Stilen und auch Besetzungen gewechselt hat. Also unter anderem Dutilleux.
Möglicherweise ist Friedrich Zerha auch gespielt worden. Aber
nein, an diesem Abend nicht. Das war Ihr Musikprofessor, ich weiß.
Dann war es ein anderes Mal. Jedenfalls.
Haben Sie eine Frage? Haben Sie eine Frage dazu?
Im Vergleich zur Elbphilharmonie ist die Pariser Oper La Bastille schon ein optisches Ereignis, wenn man den Zuschauerraum betritt. Da kann, glaube ich, gespielt werden, was immer die Opernliteratur hergibt. Hab schon schöne Opernaufführungen aus diesem Haus gesehen, übertragen ins Linzer City Kino. Vielleicht nicht der optimalste Ton, aber dafür gute Sicht, fußfrei.
Oper aus Paris, genau. Okay.
Zum doppelten Stehplatzpreis.
Ja. Möchtest du darauf reagieren?
Nicht unbedingt.
Ja. Hier gibt es eine Frage.
Vielleicht nicht direkt eine Frage, aber zwei Ergänzungen und eins so von mir. Einmal war vor Jahren beim Ars Electronica Festival, ich glaube, du bist da wahrscheinlich mit drin gewesen, diese neue Musik aus Berlin oder diese elektronische. Und das fand ich faszinierend. Im mittleren Saal war zum Beispiel, weil ich ja nun viel ins Bruckner Haus gehe, der kleine Saal total leer geräumt. Ich glaube, das war der kleine. Ja. Und dann haben sie wirklich elektronische Musik gespielt, dazu Lichtornamente. Und ich war so fasziniert, diesen Saal mal in einem ganz anderen Ambiente und zum Zuhören auch zu hören. Ja? Also oftmals denke ich so noch dran, wenn ich manchmal so im Ö1 so Musik höre, das jetzt mal so einen Raum anders gestaltet zu sehen. Und dann war jetzt beim Bruckner Festival leider nicht da, habe mir nur die Ausstellung angeguckt, waren zweimal hintereinander, da haben sie ein Klavier auseinandergenommen, auch im mittleren Saal. Das hieß, ich weiß nicht, 1, 2, 3 oder irgendwie so, jedenfalls... Das fand ich auch spannend. Leider war ich nicht dabei. Das andere, muss ich noch sagen, ist jetzt keine Frage an dich, sondern grundsätzlich so, dass ich so mitbekommen habe, dass andere Temperamente, wenn Menschen aus anderen Ländern kommen, oftmals doch, würde ich mal anecken oder so, ja, weil zum Beispiel wir sind in Berlin, muss ich sagen, ja, klatschen mit, wenn irgendwas ist. Und das musste ich mir abgewöhnen. Weil da wurde ich wirklich scheel angeguckt hier.
Bei Berliner Luft oder beim Paul-Lincke-Marsch.
Nein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Brucknerhaus irgendwie bei bestimmten, auch bei der klassischen, ja, also wirklich? Wenn es dann klatschen wir halt irgendwie mit und dann, also da musste ich mich, jetzt habe ich mich dran gewöhnt.
Aber Radetzky-Marsch klatschen Sie auch bei uns, oder?
Das wollte ich nicht. Also eine Frage ist jetzt nie, aber Und das andere frage ich dich nachher
privat. Okay, informell, danke. Ja.
Fragen? Momentan keine. Ja, bitte. Ja. Nur zu.
Eine Geschichte, auf die du nicht eingegangen bist bei deiner Geschichte, war, es wurde ein paar Mal das Programm angerissen, wie Räume auch über den Klang das Programm verändern. Und dann wurde so in die Jetztzeit hinein die Krise angesprochen, die höchstwahrscheinlich mit den Publikumszahlen zusammenhängen. Und Ich möchte mal eine Frage aufs Tableau bringen. Mhm. Ist nicht die Krise das Programm selbst?
Ja.
Wenn ich mir jetzt denke, die Zeit, also Time-Based Arts, und wir haben auch eine Zeit draußen im Leben, und da passiert in allen Medien, an allen Orten ganz Unterschiedliches, Spannendes, und an diesem Ort findet es nicht statt, im Konzerthaus, oder kaum. Weil es zum einen billiger ist, einen toten Komponisten zu spielen, weil ich keine AKM-Abgaben habe, weil ich auch nichts vorfinanzieren muss, keinen Kompositionsauftrag geben muss, etc. Ist es nicht die Armut, per se ein teures Haus zu betreiben und im Content permanent zu sparen? Also man führt die Klassik-Hits auf. Also ich habe es dann schon besser gefunden, die drei Tenöre im Stadion zu hören und im Fernsehen zu sehen. Da kann man nebenbei Buchhaltung machen und so weiter. als wenn ich mir das jetzt in einem Konzertsaal anschaue, weil der Konzertsaal, der bietet mir diesen Luxus nicht, dass ich nebenbei was anders tun kann und ich muss mich dann nicht so in einem Gefängnis fühlen.
Ja.
Wobei an allen anderen Orten, wo ich Musik höre, die Freiheit so spannend ist. Gleichzeitig aber wiederum gehe ich gerne ins Konzert, weil dort Leute etwas so perfekt spielen können, die sich so kasteit haben und über Jahre so gut geübt haben, dass ich das überhaupt so hören kann. Wie würdest du eine Lösung aus diesem Dilemma sehen? Und Frage geht auch an Sie natürlich.
Du meinst, ich verstehe schon, mir fehlt, also mir ist jetzt nur spontan eingefallen, in Wien im Konzerthaus gibt es seit einiger Zeit diesen gemischten Satz, kennst du das Festival, wo sozusagen allerhand Verschiedenes aufeinander prallt, sozusagen nicht nur Musik gespielt wird von toten Komponisten, sondern Elektronik, zeitgenössisches, weil sozusagen die Content-Frage, wo Content aus verschiedenen Richtungen aufeinander geprallt wird, einem Setting, auch gemischter Satz, sozusagen, man kann auch Wein trinken dabei, wo du, wenn du das hörst, dann zufällig vielleicht auch ein Alban Berg Lied als nächstes hörst, bin ich jetzt richtig am Schiff. Das finde ich auch sehr spannend, sozusagen, ich bin ja jetzt ein bisschen zu viel an den Räumen und Ritual gehangen, sozusagen, ob wir das nicht überhaupt neu denken müssen und ob zu einer Bruckner-Symphonie vielleicht vorweg ein Fadi-Dorninger-Stück eingespielt wird.
Ich habe meine Frage scheinbar zu unpräzise gestellt.
Vielleicht habe ich ja zu unpräzise
Also ich möchte jetzt nicht diese postmoderne Situation, dass man so Content einfach ineinander schachtelt. Ich glaube einfach, dass der Ort selbst, die Akustik ist ja für etwas geschaffen worden und das hat enorme Vorteile. Und das ist ganz gut, wenn man das bei dem angedockt lässt, was es hat. Gleichzeitig wiederum geht es mir eher um das Programm selbst. Also wieso kann ich nicht an diesem Ort etwas hören oder kaum etwas hören von jemand, der einfach 25 ist oder 30
ist. Der nicht dort angedockt ist sozusagen.
Oder der auch dort angedockt ist. Also wo zum Beispiel im Theater wird für eine neue Spielzeit, überlegen sich die Dramaturgen und Dramaturginnen, was ist im realen Leben los und wie können wir das im Theater verhandeln. Und da werden auch Stücke gespielt, die 200 Jahre alt sind, 100 Jahre alt sind und solche, die vor 2 Jahren geschrieben worden sind. Ja? Und im Konzertbetrieb habe ich das kaum. Ich muss aber in denselben Räumlichkeiten dann irgendwelche Show-Acts auch wieder
befüllen dort. Und vermieten.
Und da bin ich dann wieder bei dem, was du eh vorgelesen hast, jetzt ist mir der Architekt entfallen,
Adolf
der Los, das zerstört wirklich dann den Raum. Früher waren es halt die Bälle und so weiter und so, ja gut. Also und da
nicht nur den Frage, Raum, sondern auch die Wahrnehmung sozusagen, wenn jemand dort ein billiges Musical hört, sondern auch die Wahrnehmung.
Ob nicht grundsätzlich dann dieser Ort durch diese, sage ich mal, Suppe, die da schwimmt, jede Form von Identität vermissen lässt, wo das Ganze nur ein unikärer Abend ist, wo ich geschmäcklerisch sagen kann, heute will ich jemanden singen hören, ah, da ist in einem Monat was Interessantes und dann möchte ich mal wieder was Symphonisches hören. Also, dass man von dem wegkommt
und
sondern hin und sagt, okay, eigentlich will ich in jedes Stück gehen, weil in dieser Saison einfach so spannende Themen verhandelt werden oder wo einfach man merkt, dass die Zeit auch drinnen ist, auch wenn dann ein Stück 200 Jahre alt ist, aber es wird halt ein bisschen mit dem, was Programm übers Jahr ist, einfach eine andere Geschichte erzählt. Ich habe dann Synapsensprünge sozusagen.
Ja. Vielleicht, wenn ich da ganz kurz was sage, aber da sind jetzt einige Punkte angesprochen worden. Ich glaube, so zur Programmfindung jetzt in den traditionellen Institutionen wie Musikverein, da spielt halt sehr die Marke Österreich mit. Mhm. Und das ist immer noch ganz, ganz verhaftet, dass man die Marke Österreich auch als solches etabliert weiterhin haben möchte und etabliert behalten möchte. Ich glaube, dass das deswegen sehr schwer ist. Und so eine spezielle Programmfindung, die innovativ ist, die progressiv ist, die würde einfach eine spezielle finanzielle Unterstützung und Subventionsfindung brauchen. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt wäre. Und wie Sie jetzt so gesagt haben, naja, Sie möchten zu jeder Zeit etwas haben, das gefällt, das ist halt sehr geschmacksspezifisch. Oder das Ihnen gefällt. Oh, dann habe ich es falsch verstanden.
Das war nur angesprochen auf das Auswahlprinzip sozusagen. Jeder pickt sich was raus. Und somit entsteht im Grunde genommen seine Entropie. Also es gibt nichts, also man trifft sich dann nicht, um gemeinsam Kultur zu erleben, sondern jeder geht hin, weil er irgendeinen Zustand befriedigen will. Das nennt man eigentlich dann Konsum. Ne? Und in diesen Häusern finde ich immer mehr Konsum. Sie haben Medien, Tourismus, Fremdenverkehr angesprochen, dann spielt man halt im Konzerthaus für das japanische, chinesische Publikum etc.
Aber ich glaube gar nicht dass das jetzt der Fremdenverkehr ist. Ich glaube, dass das auch das österreichische Publikum betrifft. Das ist halt immer die Frage, man müsste beides sehr, sehr intensiv pflegen. Das denke ich schon wichtig. Ich glaube, es ist in Ordnung, wenn man Dinge spielt, die vom Publikum gern gehört werden. Ich finde das gut. Aber das andere sollte halt meiner Meinung nach auch ganz viel da sein. Das ist meine Meinung.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, dass man sozusagen das von der Führung und Programmierung einfach auch anders denkt und vielleicht eher denkt, wie man das im Theater denkt. Weil so ist es, sozusagen, ich habe freie Abende und ich befülle, was auf Tournee ist oder was angeboten ist. Das ist sozusagen der kreative Vorgang eines Konzerthauschefs, mehr oder weniger. Aber ein Theater produziert natürlich immer eigen. Der Eigenanteil, wenn der Lenz ein Intendant seine, dann überlegt er sich sozusagen und produziert ja selbst. Konzerthäuser sind ja per se nicht unbedingt produzierende Häuser und Institutionen, sondern Häuser, wo Leute eingeladen werden. Das ist wahrscheinlich eine Systemgeschichte. Ja.
Da ist noch eine Frage, bitte.
Ja. Na, aber das wär auch spannend neu. Ja.
Ich wollte zu dir jetzt kurz noch sagen, zum Beispiel, was ich total toll finde an der Bruckner Uni, dieses Sony Lab. Da werden ja auch klassische Stücke, aber ganz, ganz anders gespielt. Mhm. Ja? Da spielen die ja auch auf den Instrumenten, aber es wird verzerrt durch diesen Sound. Ich weiß jetzt nicht, ich bin ja da nicht, du bist der Fachmann dafür. So finde ich auch spannend. Ja? Also ich höre mir einige dort an. Ja, jetzt wird wieder, also morgen irgendwie ist jemand da, der nimmt im Moment mit seinem Vater was auf. Ja? Der spielt Bass und das sind so Sachen, die ich interessant finde, wenn ein Komponist mal anders dargestellt wird. Und das, was du eben meintest, so, ob das jetzt Brucknerhaus oder was anderes ist, also ich habe es jetzt so verstanden, dass man einfach nicht nur Beethoven und Bruckner spielt im Brucknerhaus, sondern auch andere Dinge, wie zum Beispiel mal Synthesizer-Musik, auch für Jugendliche, weil einfach, und das hörst du ja auch so im Radio, wenn du das mitkriegst, das junge Publikum bricht einfach weg. Das junge Publikum kommt nicht unbedingt ins Bruckner Haus. Und andererseits ist es so, dass die Älteren ja, sag ich mal, jetzt auch langsam ja nicht mehr können, irgendwo in diese typischen Konzertsäle zu gehen. Und da muss irgendwie wieder so ein Kick hin, wo sie sagen, naja, das ist meine Musik. Und nicht nur jetzt, sag ich mal, das, was mich jetzt total gestört, dass permanent irgendwelche Gruppen eingeladen werden, die man in Wien sieht, in Berlin und sonst wo. Ja, also diese, da kommt das Nächste und das Nächste und das Nächste, weil sie auf Tournee sind. Mhm. Also das sind so die Sachen, die mich im Moment beim Brucknerhaus ein bisschen stören. Danke.
Was sehr interessant ist, wir sind ja da gewisserweise auch einen toten Punkt, wo wir da jetzt sind. Vielleicht ist auch wirklich radikaler zu denken, sozusagen jene, die auch verantwortlich sind, sozusagen diese neue, auch den Auftrag und die Ausstattung, dass das neu gefunden werden muss oder zum Teil, dass man sozusagen die Räume auch öffnet und den Auftrag erteilt, dass das anders bespielt wird.
Ich habe mich jetzt auch die ganze Zeit hatte ich den Gedanken im Kopf, wie kann man auch ein engagiertes, junges, kritisches Publikum kriegen? Weil es dürfte schon so sein, dass Jugendliche und Kinder dürften durch Musikvermittlungsprogramme sehr relativ, ich würde jetzt nicht sagen präsent, aber doch in Touch sein mit der Konzertsituation. Mhm. Und dann beginnt es wieder so ab 20, 25 oder 25, 30. Das dürfte auch jetzt Statistiken zufolge ein Bruch sein, so in dem Alter von 10, 12 bis 25, sage ich jetzt einmal. Mhm. Da wäre eigentlich auch wichtig, sich zu überlegen, wie kann man an diese Leute rankommen und wie kann man da Interesse schaffen und auch ein Publikum.
Ganz interessant, weil du das jetzt sagst, ich habe vor einigen Jahren mit dem Melorfeo Barockorchester, da gibt es eine Kinderversion des Bachschen Weihnachtsoratoriums. Mhm. Das hat einer bearbeitet, echt ein bisschen anders zusammengestellt, natürlich gekürzt, und einen erzählenden Hirtenschauspieler sozusagen dem zur Seite gestellt, der die Geschichte erzählt. Ich habe das ein paar Mal aus dieser Hirte gemacht. Und das Interessante war, wie das erste Mal im Musica Sacra gelaufen ist, vor 5, 6 Jahren, da waren 400 Leute und Herr Kuber, der damals noch die Musica Sacra gemacht hat, die Erwachsenen haben angerufen, ja, wir hätten gern 2 Karten. Und sagte, und wie viele Kinder kommen mit? Nein. Es war ein wahnsinnig großer Anteil an nur Erwachsenen, die offensichtlich eine Sehnsucht hatten, in dieses offensichtlich auch kommunizierte andere Weihnachtsoratorium zu gehen, weil sie wissen, sie können da irgendwas entdecken. Es waren 2/3 Erwachsene, viele hatten gar keine Kinder mit. Also die Sehnsucht in der Generation, wie wir sind, jetzt sozusagen 40, zwischen 40 und 50, scheint doch auch groß zu sein. Ne? Das ist mir nur jetzt eingefallen, als andere Art
der Vermittlung eigentlich auch. Ja.
Da sind wir sozusagen mitten in der Vermittlung. Ne?
Bitte. Hier kommt's, schau.
Ich denke jetzt ganz puristisch, also wenn man ganz akustisch bleibt, dann hat man eine Konserve, also eine Musikkonserve, dann höre ich nur. Im Konzert sehe ich auch schon was dazu, was ja das besondere Vergnügen ist, dass man ihm dann auch zuschauen kann, wie musiziert wird. Aber jetzt wirklich meine Frage, jetzt haben wir ja bei der Ars Electronica in der Gleishalle, zum Beispiel im Postverteilerzentrum, diese ja doch sehr frugalen, ganz großen Visualisierungen, wo man dann wirklich nicht ganz weiß, was fasziniert mich denn da jetzt mehr? Bin ich vom Visuellen jetzt ganz weggeholt von der Akustik? Wie stehst du dazu?
Das kann ich da persönlich beantworten. Ja. Ich finde das wahnsinnig problematisch zum Teil, aber ich muss auch dazu, ich bin ja als Ohrenmensch sozusagen konditioniert und ich brauche, wenn ich Musik höre, nicht unbedingt Bilder dazu. Vor allem, wenn sie dann illustrierend wirken, wenn sozusagen diese Ebene der Visualisierung nicht wirklich in die Musik hineingeht und eine neue Ebene generiert. Ich habe früher immer sozusagen auch mit diesen Musikverfilmungen meine Probleme gehabt, so sehr das auch andere Zugänge, wo man was sieht, natürlich sind. Da habe ich in den letzten Jahren ein Genre kennengelernt, was nämlich bei uns relativ unbekannt ist, nämlich der Adrian Marthaler, der Bruder von Christoph Marthaler, von dem berühmten, der hat 40 Musikverfilmungen. Der war einmal Kulturchef des Schweizer Fernsehens und hat Bolero visualisiert, also er hat auch quasi Schauspiel dazu geschrieben, ganz absurde Sache. Und da habe ich für mich das erste Mal erlebt, dass eine visuelle Ebene mich im Hören stimuliert. Das ist immer, ja, dass ich sozusagen nochmal anders zuhöre. Aber das ist schon, für mich persönlich, da spreche ich jetzt nur von eigenen Erfahrungen, das ist schon hohe Kunst, wenn ich sozusagen, wenn das nicht etwas Illustratives, obwohl das brauche ich persönlich nicht, sondern, dass mir das Hören, dass sie das gegenseitig, stimuliert, das Sehen und das Hören, finde ich eine spannende Sache, wenn es gelingt, Uli, weil ich diese, ich glaube, uns ist es gelungen mit, zuletzt, ja, genau. Mit Eislers 14 Arten den Regen. Da ist wirklich was gelungen. Und es steht zur Visualisierung, wo das auch sozusagen den Menschen oder wie es auf mich gewirkt hat, das Hören und das Sehen gegenseitig befruchtet hat und zugespitzt hat. Ne? Übrigens im April dann im Landes, können wir gleich Werbung machen, in der Landesgalerie zu erleben, unsere 14 Arten im August. August, ja. Entschuldige.
Hans Eisler, 14 Arten, den Ring zu beschreiben. Ja, genau. Ich dachte auch an das, da gibt es einen fantastischen Film. Ich habe jetzt den.
Da gibt es einen Urfilm, und wir haben einen neuen.
Genau. Zur Musik von Hans Eisler. Ich möchte da auch noch was dazu sagen, weil das immer wieder Thema ist. Ich wehre mich sehr gegen ein überhandennehmendes Visualisieren von Musik, aber es gibt natürlich viele Kompositionen, die das jetzt als Teil der Komposition in sich tragen. Das würde ich unterscheiden vom anderen. Und ich finde es dann interessant, wenn es um wirklich jetzt synästhetische Programme geht. Was weiß ich, es gibt von Schönberg eine relativ unbekannte Oper, Die glückliche Hand. Und da hat Schönberg selbst mit der Idee operiert, bestimmte Szenen vom Bühnenbild her und vom Bühnenlicht in bestimmte Farben zu tauchen. Aber das ist Teil der Komposition. Oder auch wenn es jetzt um Sachen geht, die mit Kandinsky zu tun haben, etc., der auch ein Stück komponiert hat. Aber ich denke, es ist für mich nicht notwendig, absolute Musik zu visualisieren. Ich brauche das nicht.
Ja, aber das findet eh schon seit Kino statt. Also wie viele Western, da reiten Sioux durch die Prärie, hinten nach die Kavallerie und wir hören Musik, Konzertmusik. Man sieht einen kanadischen Film, der auf Sprache basiert und bei jeder fünften Kameraschnittsituation kommt ein neues Heidenstück. Also klassische Musik mit Bildern, das ist ja schon so ein alter Hut.
Naja, aber die Frage war ja jetzt nicht, dass die klassische Musik eine Szene untermalt, sondern dass eine Szene die klassische Musik unterstützt, damit man es besser versteht.
Ja, aber das ist ja ganz jung. Also da sprechen wir über ein Feld, wo ja noch gar nicht irgendeine Form von Annäherung stattgefunden hat. Das findet bei einem Festival statt, in einem Rahmen, der ganz, und auch an anderen Orten, ganz im Rahmenprogramm. Also da gab es ja noch gar keine Annäherung. Und das zweite Problem, was ja ist, ist ja nicht so, dass jetzt die Konzertmusik irgendwie auf die Bilder irgendetwas zurückgeben würde. Das wird einfach vom Blatt gespielt. Also ja, also der Einzige, der sich, oder die einzige Person, die sich darauf einstellen kann, ist die Person, die visualisiert. Das heißt, wir haben da ein klares Medium, das ist auf einer Partitur, das ist algorithmisch in einer sehr klaren, vernünftigen Sprache, die sehr viele Leute lesen können. Und das trifft dann auf eine digitale Algorithmik. Ja, und das kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Wir sind ja noch nicht dort, wo jetzt der Algorithmus der Visualisierung auf einmal die Partitur durcheinander wirbelt. Also da wird es dann spannend. Und dann
du meinst interaktiv.
Ja, sicher. Und dann wird, also wenn jetzt auf einmal die Algorithmisierung der Bildwelt auf einmal die Noten, also würden die jetzt ein Display haben, das nicht Papier ist, die Musiker, die da spielen, und auf einmal würde diese Visualisierung die Noten verändern, sind wir natürlich im Bereich künstliche Intelligenz, aber da landen wir ja bald. Und da wird man dann überhaupt sich die Frage stellen müssen in 10, 15 Jahren, ob dann noch jemand Musik komponieren soll oder spielen soll. Also da springen wir auf eine ganz andere Ebene. Dann wäre es ja interessant, dann können wir die ästhetische Frage und die inhaltliche Frage nachgehen, passiert da jetzt was Künstlerisches? Ja? Aber dann hätten wir natürlich eine Fragestellung, die wiederum spannender wäre. Wie würden sich die Orte verändern? Wie würde sich das Publikum verändern? Wie würde sich der Diskurs verändern?
Darf ich da kurz was sagen? Ich habe jetzt gar nicht an digitale Verknüpfung gedacht, sondern gerade ich bin jetzt in der Gleishalle, wo ja unmittelbar ich sage jetzt Kunst, aber auf jeden Fall wo produziert wurde zur Musik.
Trick.
Nicht digital kombiniert, und das ist ja doch ein bisschen eine andere Welt.
Ja. Ja.
Mikrofon bitte.
Das war in diesem Fall ja so, das Orchester hat eine Partitur, die ist unverrückbar. Und die Menschen, die visualisieren, sind die einzigen, die darauf reagieren. Also, ja. Und spannend wäre, und das war ja mein Ansatz, wäre ja der, wenn diese Person, die visualisiert, sozusagen auch die Partitur verändern könnte. Dann wäre es wirklich spannend. Ja. Das Einzige, was mir in der Gleishalle sehr gut gefällt, ist die Verstärkung der Musik in diesem Raum. Also diese extrem langen Nachhallphasen und die Verstärkung. Also ich hätte da gerne drinnen zum Beispiel regelmäßig Konzerte. Also mir gefällt der Raum auch von der Verstärkung. Wenn man da jetzt das richtige Programm auswählt, wäre das wirklich ein ziemlich guter Kick, würde ich mal sagen. Da könnte man sich reinsetzen, sich berauschen, im Raum eine neue Position suchen, wo man die Musik hören will. Ab und zu geht man dann halt 100 Meter weg ins andere Eck und hört sich das Ganze aus einer Entfernung an. Also ich glaube einfach, dass ich finde die Partitur spannend, ja, also ich finde das spannend, was komponiert worden ist. Aber in diesen Konzertsälen habe ich das Gefühl, dass mir nämlich der Sauerstoff genommen wird. Ne? Also, dass mir kein Wahrnehmungsraum gelassen wird. Ja? Das fängt an, dass ich dort sitzen muss, mich nicht bewegen kann, dass ich mir keinen anderen Standort suchen kann. Ich kann da nicht sagen, ah, jetzt kommt dieser ruhige zweite Satz und den würde ich gerne im Liegen genießen oder was. Also ich muss dort sitzen bleiben und wenn ich einen schlechten Platz habe, dann habe ich den schlechten Platz 1,5 Stunden lang und die den guten haben, haben
den guten.
Im zweiten einen schlechten vielleicht oder was. Aber im Grunde genommen sind diese Räume so starr, also ich hätte gerne Räume, wo ich flottieren könnte und wo ich mir aussuchen könnte, wie ich heute Musik höre, ob ich dazu essen will, Picknick machen will oder was. Also von dem her ist eh dein Anfang mit dem Konzert im Park, im Kurpark, das ist ja im Grunde genommen ja nicht eine unschöne Situation.
Nee.
Danke.
Ich wollte noch mal ganz kurz zur Gleishalle sagen, dies Jahr findet wieder das Ars Electronica wieder im Post-Zedit statt. Nur zur Information. Also wir werden wieder wahrscheinlich ein Konzert dort hören.
Ich spiele das auf Bruckner Hessler unter seinem neuen Chefdirigenten.
So, ja, gibt es noch Fragen? Ja, hier bitte.
Hinter andere dir. Seite.
Weil Sie gerade gesagt haben, Sie würden gerne mal in einem Konzert liegen. Es gibt schon extrem viele Konzertformen, wo man zum Beispiel eben Bestuhlung rausgibt und dann einfach nur Matten am Boden gibt. Es ist halt einfach nur zu wenig unterm Volk, sage ich jetzt einmal. Ich will jetzt auch nicht sagen, irgendwie ist das Bedürfnis bei den 40-50-Jährigen irgendwie so da, dass sie wieder zurück zu der klassischen Musik wollen. Ich habe einige Freunde, die gesagt haben, ah, ich würde so gerne mal in ein Klavierkonzert gehen, ich traue mich nicht. Da ist einfach nur so eine Distanz dazwischen und ich habe gesagt, dann kommst du mit mir, ich lege dich unter Klavier. Und der hat dann das Konzert unterm Klavier mal gehört und das ist halt einfach, die Möglichkeiten, finde ich, sind noch nicht so da und vor allem auch noch nicht so bei den Studierenden. Ich studiere nämlich auch Musik und finde es dann immer schade, wenn zu mir Studierende kommen und sagen, ich würde so gerne einen Klassenabend machen, aber nicht so thematisch wie immer so nach Zeit und das war's dann. Ich glaube, das gehört einfach nur mehr Publikum macht und mehr unter Leute braucht. Ja, wenn ich jetzt wieder bei den jungen Leuten bin, in Hamburg, glaube ich, gibt es das Ensemble Resonanz, die ja mit einem DJ zusammenarbeiten. Mit einem DJ zusammenarbeiten. Also da haben wir ein klassisches Orchester, wo dann ein DJ mit dabei ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, nur es ist halt leider noch nicht so da, wo es sein soll.
Es wird.
Also wenn jetzt keine Fragen mehr zur Diskussion sind,
die Stille.
Würde ich sagen, ist das ein schöner Appell jetzt auch von Ihnen gewesen, dass auch jetzt so von jüngeren Leuten der Wunsch da ist, aber die Gegebenheiten dementsprechend noch nicht sind. Wo ja alle wir, die wir vielleicht auch jetzt die Möglichkeiten haben, Dinge anzustoßen, Dinge in die Hand zu nehmen und zu propagieren, da auch mithelfen sollen und mithelfen können. Lieber Norbert, vielen herzlichen Dank. Danke für die wunderbaren Ausführungen und für deine weiteren Tätigkeiten. Viel Energie, die du hast, und viel Freude und vor allem sehr, sehr viel Erfolg. Danke. Danke.
Wie wir sehen, es gibt viele Fragen und viele Antworten, und es ist, genau, wie du sagst, gestalten und alles Mögliche ausprobieren. Und ich muss auch persönlich sagen, jetzt sage ich nur zum Abschluss, das Konzert ist halt einfach, also mein biografischer Sehnsuchtsraum, in dem sie viel abgespielt hat. Darum beschäftigt mich das. Beschäftigt mich nach wie vor. Danke.
Danke.